jetzt auch ein sehr schönes Lied, ein schöpfungstheologisches Lied, obwohl die Betonung heute eigentlich auf die Erlösung gelegt wird und nicht auf die Schöpfung, aber es war trotzdem ein schönes Lied. Heute Morgen geht es um die richtige Entscheidung in unserem Leben. Wir haben uns jeden Tag wie oft zu entscheiden für alles Mögliche. Aber es gibt sogar ein paar ganz grundsätzliche Entscheidungen, die zu tätigen sind. Und wir sollen dann uns den besseren Teil neben den anderen guten und manchmal gut gemeinten Möglichkeiten aussuchen. Also nicht das Gute und gut Gemeinte, sondern den besseren Teil. Den sollen wir ergreifen. Aber was bedeutet das denn konkret? Wie weiß ich, was der bessere Teil ist oder die bessere Art und Weise, mit einer Sache oder Situation umzugehen? Wir haben heute Morgen die Möglichkeit gehabt, das Privileg, drei Lesungen zu hören aus dem Alten Testament, aus den Episteln und des Tagesevangelium. Und da haben wir von Petrus gehört aus dem Tagesevangelium, dass er gleich mal einen Schuss vom Bug bekommt. Er meint es gut mit Jesus. Jesus eröffnet ihn, genau das, was wir im Kirchenjahr feiern, im Hinblick auf den Weg nach Jerusalem, den letzten Weg nach Jerusalem, was passieren wird. Zum ersten Mal weist Jesus darauf hin, wozu er eigentlich auf dieser Erde ist. Und natürlich ist es richtig, wenn man jemanden vor dem Leid bewahren will, vor Gewalt, vor Folter und natürlich vor dem Tod bewahren will. Das ist gut. Und bei Petrus ist es auch gut gemeint, dass er da Jesus in die Parade fährt und sagt, um Gottes Willen, das soll doch niemals passieren, was du uns da eröffnest. Aber in dem Falle ist es genau das Falsche. Und Jesus adressiert ihn sogar mit Satan. In der Nachfolge Jesu gilt es immer, gut aufzupassen und gut zu verstehen, worauf es wirklich ankommt. Das können wir nicht einfach nur mal so aus dem Ärmel herausschütteln, weil wir so belesen sind, weil wir so gebildet sind. Bei Gott ticken die Uhren oft anders und da müssen wir vorsichtig sein. Wir hören in der Epistel, wie wichtig die Liebe im Leben ist. Ja, das wird ja bis heute gesungen und das sagen uns auch die Medien, dass die Liebe das Wichtigste ist im Leben. Okay, ohne die Liebe ist das Leben nichts wert, sagt auch Paulus. Aber was verstehen wir unter Liebe? Paulus hat in seinem 13. Kapitel des Korintherbriefes, glaube ich, ganz bestimmt nicht an Hochzeitspaare gedacht. Obwohl diese Stelle gerne für die Hochzeit ausgesucht wird. Die ist so schön, die spricht über die Liebe, ganz toll. Es ging ihm aber nicht bei der Beschreibung der Liebe um die Liebe zwischen Mann und Frau. Das war gar nicht in seinem Sinn. Es ging ihm auch nicht um die Liebe zwischen Eltern und Kindern, die auch ganz wichtig ist. Es ging ihm auch nicht um die Liebe zwischen guten Freunden und guten Freundinnen. Es ging ihm um die Darstellung der Liebe, wie Gott sie versteht. Diese Gottesliebe hat Jesus veranlasst, ein letztes Mal nach Jerusalem hinaufzugehen. So war der Eingangsspruch von unserem Gottesdienst. Wir gehen jetzt hoch nach Jerusalem. Ein letztes Mal. Er wird nie wieder diesen Weg gehen. Denn am Ende steht das Kreuz. Und deswegen steht diese Stelle heute an diesem Platz, weil wir uns im Kirchenjahr an dem Sonntag befinden, vor der Passionszeit. Am Mittwoch geht's los. Und dann geht der Weg im Kirchenjahr zielstrebig nach Ostern. Natürlich auch nach Karfreitag. Und es ist ein Privileg, dass wir die Möglichkeit haben, in besonderer Weise zu versuchen, diese Zeit zu nützen, um mit Jesus diesen Weg zu gehen und richtig zu verstehen. Diese Gottesliebe hat Jesus den Hass der Pharisäer, schriftgelehrten Priester und dem jüdischen Mob ausgesetzt. Diese Gottesliebe brachte ihn in die römische Folterkammer und anschließend verblutete und erstickte er am Kreuz. Warum? Wegen deiner und meiner Schuld und Sünde. Ist das zu verstehen? Ist das Liebe? Ich kenne einige Menschen, Freunde, die mir sagen regelmäßig, wenn das Gottes Liebe ist, dann kann ich an einen solchen Gott nicht glauben. Entschuldigung, ich kann es nicht. Das ist kein Gott, das ist ein Biest. Das ist keine Liebe, sondern Brutalität in schlimmster Weise. Und auch in unserem alttestamentlichen Text der Lesung hören wir, dass wir aufpassen müssen, wie wir unsere Gottesdienste feiern. Wir müssen entscheiden, wie wir das tun. Manchmal machen wir das auch unbewusst, gar nicht so sehr bewusst. Amos spricht im Namen Gottes seinen jüdischen Landsleuten ein verheerendes Urteil über ihr Glaubensleben aus. Sie machen schöne Musik, ohne Zweifel. Sie wissen, wie man Gottesdienste feiert im Tempel, wie man das so richtig schön liturgisch macht. Sie suchen sich die schönsten Tiere aus, um sie dann zu schlachten und zu verbrennen und zu opfern. Und natürlich essen sie sie auch auf, teilweise. Alle sind zufrieden, alle fühlen sich wohl. Ist das nicht gut? Aber Gott attestiert ihnen, dass diese Art Gottesdienst für ihn ein blanker Hohn ist. Es wird ihm einfach nur schlecht. Wenn die Gläubigen im Alltag nicht den Willen Gottes suchen und ehrlich und redlich mit ihren Mitmenschen umgehen, dann nützt auch das beste Sonntagsgesicht am Schabbat nichts. Dann helfen auch keine noch so schönen Jesus, ich hab dich so lieb und ich gebe dir mein ganzes Leben Liedchen. Weil dann sind das nur Liedchen, Lippenbekenntnisse. Wir müssen die richtige Entscheidung im Glauben treffen. Wir sollen das bessere Teil wählen. Dazu ein Predigttext aus dem Markus-Evangelium, der ist übrigens auch, Sina, auf der, danke. Aus dem Markus-Evangelium zwei Frauen, die wir eigentlich eher aus dem Johannes-Evangelium kennen. Nicht aus dem Markus, aus dem Lukas-Evangelium. Und diese beiden Frauen wollen uns heute Morgen etwas lehren. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha. Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Viele von uns kennen diese Stelle in der Bibel, kennen diese Frauen, es ist schon viel darüber gepredigt worden. Martha und Maria, zwei unterschiedliche Charaktere. Welcher Typ bist du denn? Bist du eher der Martha-Typ? Oder eher der Maria-Typ. Martha, deren hebräischer Name so viel bedeutet wie Herrin, was schon was aussagt. Herrin, die, die alles in der Hand hat, die zupacken kann, die Dinge auch weiterbringt, die Fleißige, die Ehrgeizige, die Berechnende. Daneben die Maria. Maria ist kein hebräischer Name, sondern ein altgriechischer Name. Kommt wahrscheinlich aus dem Ägyptischen, Marie, und dann würde es so viel bedeuten wie Geliebte. Und die Entsprechung im Hebräischen wäre Miriam. Sie, die Faule, aber Freundliche, Zurückhaltende, Demütige. Martha steht in der katholischen monastischen Tradition für das Lebensideal der Vita Activa. Sie ist die Aktive, die was tut. Wobei Maria so das Lebensideal der Vita Contemplativa entspricht, der Stille, des Gebets. Und Jesus entscheidet sich für Maria. Sehr einseitig. Warum? Die Qualitäten der Martha sind auch wichtig, die sind auch richtig. Wie kommt Jesus in diesem Fall, in dieser Situation, zu dieser klaren Entscheidung? Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ein Kollege von mir hat über diese Stelle gepredigt. Am Ende steht er, wie wir das gerne pflegen, an der Ausgangstür und verabschiedet die Gemeindeglieder und Freunde und Besucher. Und dann kommt eine liebe alte Gemeindeschwester und will sich von ihm verabschieden und sagt: Dieses Jahr mache ich es wie Maria. Und ich backe keinen Kuchen für das Gemeindefest. Grüß Gott. War das die Absicht meines Kollegen? Ich glaube nicht. Kuchen sind wichtig beim Gemeindefest. Also, was hat Jesus damit eigentlich gemeint? Wir hören in unserem Predigtext, und wenn nur wenig Text da ist, müssen wir auf jedes Wort achten, was geschrieben ist. Denn es hat irgendwo eine Bedeutung. Martha hingegen machte sich viel Arbeit. Das will was sagen. Wir würden heute sagen, Martha drehte am Rad, sie war am Rotieren, immer unter Stress. Und deshalb kam sie nicht dazu zu hören. Denn sie musste ja was tun. Kann das uns betreffen? Im Moment wahrscheinlich nicht, denn wir sitzen ja gerade, so wie Maria vor Jesu Füßen saß. Wir hören gerade zu. Hört ihr gerade zu? Hört ihr gerade zu? Seid ihr auf Sendung? Oder? Also wir sind im Moment scheinbar doch eher auf der guten Seite. Auf der Maria-Seite, jedenfalls heute Morgen. Und wenn jetzt alle Frauen aufstehen müssen, sollten, die seit Beginn des Gottesdienstes an das Mittagessen denken, das noch zu machen ist, oder an den Besuch, der heute Nachmittag kommt und verköstigt werden will, was dann? Wenn jetzt alle Männer aufstehen sollten, die mit ihrem Kopf schon wieder in ihrem Geschäft sind, in ihrer Arbeit, in ihrem Hobby, am Smartphone rummachen sind oder die Frage über die Winterreifen durch den Kopf schießt, die müssen jetzt bald wieder runter. Was dann? Dann kommen wir dem Martha-Problem schon wesentlich näher. Nämlich dem Problem des Nicht-Aufhören-Können. Nicht aufhören können. Wie sehr sind wir angefüllt mit tausenden Dingen? Wie schwer fällt es uns wirklich, auf Gott zu hören? Schon auf den Ehepartner richtig zu hören ist nur kurz. Aber auf Gott zu hören. Jetzt wäre die Zeit dazu genau die richtige. Aber Martha macht sich viel zu schaffen. Jesus ist leibhaftig in ihrem Haus. Jetzt wäre die Zeit. Sie hat ihn wahrscheinlich auch eingeladen, dass er zu Besuch kommt und bei ihnen ist. Jetzt wäre die Zeit zum Zuhören und sie schafft es nicht. Sondern hat nur ihre Arbeit und ihren Alltag im Kopf. Jetzt wäre Zeit zum Hören. Auch jetzt hier im Gottesdienst wäre Zeit zum Hören, aber wir können nicht aufhören. Und Martha kann nicht aufhören, sie ist besetzt von ihrer Arbeit und ihrer Geschäftigkeit. Martha, die Herrin. Sie ist Herr in ihrem Haus. Sie hat ihr Leben selber im Griff. Sie kann nicht zu Jesu Füßen sitzen, weil sie immer auf den Beinen sein muss. Ich kann nicht aufhören, meine Arbeit ist so wichtig, ich muss unbedingt noch, ach, es fällt mir ein. Und in Wahrheit geht es nicht um die Arbeit, sondern es geht um sie selbst. Sie hat nämlich da so ein Credo, so ein Glaubensbekenntnis verinnerlicht, was da heißt, ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas schaffen kann. Ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas schaffen kann. Ich darf nur zu Jesus kommen, wenn ich auch wirklich Schweißperlen auf der Stirn habe. Ich darf nur zu Jesus kommen, wenn ich zeigen kann, wie randvoll mein Terminkalender ist. Ich brauche mich bei Jesus gar nicht blicken zu lassen, wenn ich nicht eine Liste präsentieren kann, was ich alles tue für ihn. Doch wenn Jesus im Haus ist, dann müssen wir gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Du musst nichts. Wenn man doch bloß diese Gedankenautobahn abstellen könnte im Kopf. Und das Gleiche gilt auch hier im Gottesdienst. Nichts mehr tun, nichts mehr vorbereiten, nichts mehr nachdenken, sondern einfach aufhören und auf Jesus hören. Aufhören und auf Jesus hören. Und zu diesem Problem, nicht aufhören können, kommt noch ein zweites Problem bei der Martha dazu. Während sie nämlich so in ihrer Arbeit drin ist, wächst in ihr der Zorn. Sie ist ärgerlich über ihre Schwester. Wie kann sie mich so im Stich lassen? Warum greift Jesus nicht ein und weist sie zurecht? Das hat sich schon zwei Leute auf den Kicker. Und was ist es, was Martha zu Jesus treibt? Nicht der Wunsch nach einem ewigen Leben. Der Ärger über Maria treibt Martha zu Jesus. Jetzt hat sie Zeit, zu ihm zu kommen. Und Martha ist die Herrin. Sie offeriert nicht nur das Problem, das sie sieht. Als Herrin hat sie natürlich auch die Lösung parat. Sie weiß, wie man das jetzt zu lösen hat. Jesus soll Maria in die Küche scheuchen und Martha recht geben. Alle sollen hören, dass Martha mit dem nicht aufhören können das Richtige tut. Martha macht ihr eigenes Verhalten zum Maßstab für andere. Sie will, dass ihre Schwester so wird wie sie. Wenn ich mich krumm und bucklig arbeite, dann soll sie das gefälligst auch tun. Wenn ich nicht aufhören kann, dann braucht sie auch nicht zuzuhören. Jesus soll Maria zu einer Martha. Denn alle müssen ja so sein wie Martha, besonders die Frauen. Aber es gibt auch Martha-Männer. Ich hoffe, dass wenn wir diese psychologische Einschätzung, die wir jetzt hier treffen, verstehen, auch verstehen, warum Jesus so einseitig antwortet und antworten muss. Er muss Maria vor ihrer Schwester in Schutz nehmen. Er darf Martha keinen Zentimeter Raum lassen. Wenn Jesus ihr jetzt Recht geben würde oder teilweise Recht geben würde, dann bliebe nämlich alles so, wie es ist. Martha hat Recht. Und in dem Falle ist Jesu Härte auch seine Hilfe, die Martha nötig braucht. Und damit sind wir bei der besseren Lösung. Also nicht bei der Lösung von der Martha, die sie gleich präsentiert hat, sondern jetzt kommt Jesu Lösung. Wie sieht er die Sache? Und wie in einer Therapie, und ich glaube, das Wort kann man hier ruhig wählen, Therapeuo, das heißt ja heilen, Therapie ist der Heilungsweg. Wie in einer Therapie der erste Schritt, der Schritt der Selbsterkenntnis ist, ist es auch jetzt hier bei Martha. Sie muss natürlich erstmal erkennen, was sie treibt. Ist es der Heilige Geist oder wer ist das? Das muss als erster Schritt kommen. Martha muss in den Spiegel schauen. Habt ihr heute Morgen in den Spiegel geschaut? Ich glaube schon, oder? Jeder hat bestimmt heute Morgen. Ihr habt euch mehr oder weniger erkannt. Ich kenne dich zwar nicht heute Morgen, ich rasiere dich aber trotzdem. Hier geht es um den Charakterspiegel, den Persönlichkeitsspiegel. Sie soll da hineinsehen, um gespiegelt zu bekommen, was da gerade abläuft, was grundsätzlich in ihrem Leben abläuft. Und das macht Jesus. Er hält ihr einen Spiegel vor. Sie erkennt sich selbst in ihrem Nicht-Aufhören-Können und alle müssen so sein wie ich in dieser Denke. Und wir tun gut daran zu erkennen, wie eng wir, du und ich, mit Martha verwandt sind. Bei Charakteren, bei Persönlichkeiten gibt es ja nicht nur den oder den, sondern man hat immer ein gewisses Mischungsverhältnis. Wo können wir nicht aufhören mit Arbeiten und Schaffen? Und als Freikirchler brauchen wir jetzt nicht zu den Katholiken rüber zu gucken, auf Werksgerechtigkeit und so weiter. Als Evangelische auch nicht. Sondern als Freikirchler dürfen wir uns fragen, wo wollen wir, dass alle so sind wie wir? Wo machen wir uns selbst zum Maßstab? Das ist der erste Schritt, sich selber wahrnehmen, was denn tatsächlich Sache ist. Und zwar im Lichte Gottes, im Lichte Jesu, im Lichte des Reich Gottes. Der zweite Schritt ist der Blick auf Maria. Sie sitzt einfach nur zu Jesu Füßen und hört zu. Mehr wissen wir nicht. Sie sitzt zu Jesu Füßen und hört zu. Aber damit kommt sie zur Ruhe. Maria schafft es, zur Ruhe zu kommen. In der Gegenwart Gottes. Sie kann aufhören, an sich selbst zu denken. Und das ist eine Kunst. Ich versuche das schon über viele Jahre durch gewisse kontemplative Übungen und schaffe es immer wieder nicht. Weil ich immer wieder merke, was mich schon wieder einholt und ich merke es gar nicht und ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders, wo ich sein will, nämlich in der Gegenwart Gottes. Martha ist die, die das kann, die das wahrscheinlich auch geübt hat. Nicht Martha, Maria. Martha will das Beste geben und alles für Jesus tun. Das ist ja auch okay und das ist auch gut freikirchlich. Das Beste für Jesus tun. Maria will das Beste nehmen und alles von Jesus empfangen. Martha will Jesus dienen und sich in seinen Dienst stellen. Und Maria hat verstanden, dass Jesus zuallererst ihr dienen will. Jesus will dir dienen, will dich beschenken. Zuerst. Sein großer Dienst ist seine Lebenshingabe für uns, auf die wir uns jetzt in der Passionszeit besonders konzentrieren wollen. Seine große Lebenshingabe. Bevor wir Jesus dienen können, müssen wir uns seinen Dienst gefallen lassen. Lass diesen Dienst Jesu an dich heran und versuch es nicht zu überspringen. Mein Verhältnis zu Gott kommt nicht in Ordnung, weil ich etwas leiste. Du bist kein Christ, weil du heute Morgen Kaffee gekocht hast. Du bist kein Christ, weil du an der Technik sitzt. Du bist kein Christ, weil du hier die Gottesdienstleitung machst oder weil du predigst. Du bist kein Christ, weil du im Putzdienst bist und die Toiletten sauber gemacht hast. Deswegen bist du kein Christ. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche lieben Flüchtlinge von uns das missverstehen. Ich tue das und bekomme das. Das ist nicht christlicher Glaube, sondern der christliche Glaube fängt mit Maria an, mit sich beschenken lassen, Jesus an mich heranlassen. Bevor ich irgendetwas tue. Uns wird geholfen, wenn wir die eigenen Leistungen loslassen und ganz an ihn halten. Dieser Glaube kommt durch das Hören seines Wortes, einfach zuhören. Dieser Glaube ist immer Geschenk. Wir können uns diesen Glauben nicht erarbeiten. Das hat Maria verstanden. Und ihre Schwester Martha muss das lernen. Und damit wir uns nicht missverstehen, damit wird die Arbeit von Martha nicht abgewertet, in keinster Weise. Darum geht es nicht. Es ist richtig und wichtig, dass wir anpacken, dass wir das tun, was Gott uns vor die Füße legt. Das sollen wir tun. Aber das Sitzen zu Jesu Füßen und das Hören auf sein Wort soll das Erste sein. Dann können wir aufhören, uns um uns selber zu kreisen. Dann können wir anfangen, Gottes Willen zu tun und nicht das, was wir glauben, was Gottes Wille ist. Dann können wir auch fröhlich einen Kuchen für das Gemeindefest backen und uns freuen, wenn die Leute das auch schmeckt. Jesus lädt uns heute Morgen ein, durch Maria, der Schwester von Martha, das Bessere zu sehen. Und deshalb legen wir in diesem Jahr als Baptistengemeinde Graz die Betonung auf die Vita Contemplativa. Oder in Deutsch gesprochen, wir legen die Betonung auf das Gebetsleben. Das ist wichtig. Das soll jetzt betont werden, umgesetzt werden. Es geht um unser persönliches Gebetsleben und es geht aber auch um unser Gemeindegebetsleben. Wir müssen lernen, uns selber loszulassen und auf Jesus zu hören. Und das können wir nirgends so gut wie im Gebet. In der Gebetszeit geht es ja nicht darum, dass ich rede, dass ich Gott die Ohren voll texte. Das ist nicht Gebet, sondern es sollte mindestens auch so viel Zeit sein, den Mund zu halten und die Ohren aufzumachen und zu hören, ob Gott nicht etwas in mein Herz hineinspricht. Darum heißt die Losung in diesem Jahr nicht gleich losrennen und alle Welt einladen und bekehren wollen, sondern stille sein, zuhören, was Jesus sagt und was er uns wirklich aufträgt zu tun. Und die Gebetszellen, von denen wir gleich noch hören werden, die sollen dazu eine organisatorische Hilfe sein, ein Angebot, das wir aus freien Stücken nützen nützen soll. So wie in der benediktinischen Ordensregel heißt es als erstes: Ora, bete, und dann labora, arbeite. Ora et labora. Der Benedikt wusste, was das bedeutet, warum das so wichtig ist. Und alle Christen fallen auf diese Regel eigentlich zurück. Ora et labora, bete und arbeite. Fang erstmal an mit der Stille. Aus dem Gebet heraus werde aktiv, lebe und nimm die Schöpfung so wahr, wie Gott möchte, dass du sie wahrnimmst. Wir brauchen beides, beten und aktiv sein. Doch alle Aktivität soll aus dem Hören auf Jesus, dem Sitzen zu seinen Füßen, dem sich von ihm beschenken lassen und erfüllen lassen, geschehen. So wird dann auch unser Neuanfang in der Gemeinde gesegnet sein.